Herzlich willkommen zu den Marketing Pioneers. Heute mit Flo Multhammer von Unique.io, einer der beiden Geschäftsführer und mittlerweile Stammgast im Marketing Pioneers Podcast zum Thema SEA. Und genau darüber sprechen wir auch heute wieder. In dieser Folge schauen wir nämlich darauf, wie AI die Performance im Search verändert. Von Klickraten über CPCs bis hin zu der Frage, welchen Impact eigentlich ChatGPT auf die Google-Suche hat und was dabei wirklich kannibalisiert wird. Wir sprechen über neue Ad-Formate in der AI-Search, warum Agenten noch Zukunftsmusik sind, ja, habt ihr richtig gehört, und weshalb AI Max for Search gerade jetzt so relevant wird. Flo erklärt außerdem, was er meint, wenn er sagt, dass die Produzentenrente von Google abgeschöpft wird. Vielleicht hat der ein oder andere von euch VWL studiert und erinnert sich jetzt an den Begriff. Dazu gibt es Praxis pur, wie immer, das Munich-Scoring-Modell, Kampagnensegmentierung, ROAS-Grenzen, Optimierungszyklen und provokante Demand-Gen-Vergleiche. Wir klären, welcher Display-Typ Non-Brand ROAS-Werte erreichen kann, warum Regressionsanalysen heute quasi jeder fahren kann und was du bei RSAs unbedingt beachten solltest. So, jetzt genug geredet, genug mit den Buzzwords aus der SEA-Welt, rein in das Gespräch, rein in die Praxis. Viel Spaß mit den ganzen Insights, die Flo heute wieder dabei hat.
Digitales Marketing bedeutet nicht nur, Werbekontakte einzukaufen, sondern auch, Werbung intelligent und personalisiert anzusteuern. Dabei liegt der Fokus immer stärker auf den NutzerInnen. Gleichzeitig müssen Unternehmen trotz veränderter Rahmenbedingungen und schnellem Wandel die Effizienz im Marketing unablässig heben und up-to-date bleiben. Daniel Distler spricht mit führenden Online-Marketing-Experten über deren Strategien und zeigt Schritt für Schritt, wie gutes Online-Marketing funktioniert.
Hey Flo, schön, dass du wieder dabei bist.
Servus.
Du bist ja mittlerweile so eine Art Stammgast geworden, insbesondere für das Thema SEA. Und es ist auch ganz wichtig, dass wir dazu mal wieder sprechen, weil da hat sich ja wahnsinnig viel getan. Und ich würde sogar so weit gehen, mal schauen, ob du die Meinung teilst, dass sich der Kanal SEA in der wahrscheinlich größten Wandlungsphase der letzten 10, 15 Jahre befindet. Also um mal ein paar Stichworte reinzuwerfen. Wir sprechen über natürlich AI Search. Wir sprechen über Smart Bidding, Automatisierung und in Zukunft wahrscheinlich auch über KI-Agenten, die dann für uns vielleicht auch Kaufentscheidungen mal übernehmen werden. Wie fühlst du dich aktuell in der Phase, in der wir uns befinden? Vor allem bist du jetzt auch schon lange dabei.
Ich fühle mich ganz aufgeräumt. Also ich glaube, dass viele Marktteilnehmer ein bisschen Angst haben und Sorge, weil sie wahrscheinlich nicht so den Überblick darüber haben, was da jetzt eigentlich gerade alles passiert, was kommt, wie sie das einzuordnen haben. Aber grundsätzlich bin ich da ganz ruhig. Wir befinden uns schon in so einem Umwälzungsprozess, was SEA, was generell das Suchverhalten anbelangt. Aber ich bin ganz entspannt und lasse es auf mich zukommen und denke, ja, die smarten Leute, die werden dann immer richtig reagieren auch auf Veränderungen.
Es reagieren ja trotzdem ab und zu, insbesondere auf Konferenzen habe ich schon häufiger gesehen, mal so Horrorzahlen, ja, also da gehen dann Klickraten rum, die massiv einbrechen, CPCs, die ansteigen. Was seht ihr da jetzt insbesondere auch in den von euch betreuten Accounts?
Ich sage immer so, der Meteoriteneinschlag in der Branche, also wo sich wirklich schlagartig das Mindset gedreht hat, das war bei uns gar nicht die Einführung von ChatGPT oder von diesen Large Language Models, sondern das waren eigentlich die AI Overviews. Also AI Overviews für diejenigen, die es halt nicht kennen. Du gibst was bei Google ein und kriegst halt nicht ein klassisches Suchergebnis, sondern du kriegst halt eine KI-basierte Antwort. Und durch diese AI-Overviews, und das haben wir in allen Accounts gesehen, sind plötzlich halt, also diese Klickraten, die so eingebrochen sind, genau das war der Impact. Also um das auch mal von den Zahlen her dann aufzuräumen, der Impact war schon groß. Also immer wenn eine AI-Overview erscheint, gehen die Klickraten um knapp 49, 48 oder 50% runter. Mhm. Die AI-Overviews werden bei knapp 17% aller Suchanfragen angezeigt. Mhm. Eher so im Upper Funnel, also wenn man vor allem in der Product Discovery ist oder eigentlich in der Recherche, was brauche ich überhaupt für ein Produkt? Und der Impact am Ende ist, Google möchte ja trotzdem das gleiche Geld mit seiner Suchmaschine verdienen, dass der CPC im Schnitt um 8-9% nach oben geht. Also schon eine krasse Kosteninflation. Jetzt muss man aber dazu sagen, das ist ein, also es hört sich gar nicht so viel an, aber klar, jeder weiß, wie viel Geld bei Google Ads ausgegeben wird. 8-9% einfach nur mehr zahlen für weniger Leistung oder die gleiche Leistung ist schon mal nicht gut. In den USA war das noch viel, viel mehr, dieser Anteil, diese 17%, und das wurde extrem stark wieder zurückgerollt. Also Google merkt selber, dass sie ein bisschen ihr Monetarisierungsmodell dadurch schwächen von den Suchergebnissen, und da wird es wahrscheinlich auch eine Balance geben. Und da ist ja noch viel in der Mache im Google-Labor, also das wird sich wieder einpendeln, aber das war so der erste Einschlag, wo wahnsinnig viele Advertiser oder von unseren Kunden Angst hatten, was tut sich da jetzt eigentlich? Also wird es Google Ads noch geben? Wird es überhaupt Suchergebnisse geben? Braucht man noch SEO? Also sehr, sehr grundlegende Fragen. Braucht es überhaupt noch Online-Shops?
Wobei, wenn ich jetzt global galaktisch drauf schaue, ich denke jetzt auch so ein bisschen an die Geschäftszahlen zum Beispiel von Google in den letzten Quartalen, die waren ja bombastisch. Ne? Also man sieht jetzt nicht unbedingt, dass es weniger Werbeeinnahmen beziehungsweise auf Advertise-Seite dadurch Ausgaben gibt. Nichtsdestotrotz sagst du, okay, es gibt einen Impact und man muss jetzt logischerweise darauf reagieren, weil weniger Leistung für mehr Geld hört sich jetzt erstmal an einem relativ schlechten Geschäft an. Aber muss man bei den Zahlen, die du jetzt genannt hast, nicht noch mehr differenzieren? Weil ich finde, also das sind dann manchmal so reißerische Headlines und am Ende, du hast ja selber schon gesagt, den Upper Funnel betrifft es mehr. Es gibt ja die informationsbezogenen Suchnachfragen, die davon ja primär betroffen sind, wo dann auch die AI-Overview meistens ausgespielt wird. Im transaktionalen Bereich, also wenn wir zum Funnel mal so ein bisschen runtergehen, werden doch meistens eh noch keine AI-Searches ausgespielt, oder?
Nein, ganz selten. Aber das Problem ist einfach, dass der CPC insgesamt auch über alle Kampagnen einfach in ungefähr in diesem Verhältnis oder diese 8-9% generell gestiegen ist und es wird halt sehr stark damit vermischt. Es kann auch andere Ursachen geben, wie PMAX-Kampagnen zum Beispiel. Darüber werden wir auch heute sprechen, dass sie oft die CPCs teurer machen. Das bringen aber viele Advertiser einfach mit diesen AI-Overviews auch in Verbindung. Mhm. Also unabhängig davon, dass wenn man es differenziert, dass da nicht unbedingt der Impact ist. Und im Endeffekt, Google muss ja dafür, dass sie weniger bezahlte Suchergebnisse haben, irgendwie das Geld wieder reinholen, um irgendwie budgetneutral zu bleiben. Und es wird vermutlich dann auch gleichmäßig die CPC-Steigerung auf alle Kampagnen verteilt. Also nicht nur auf Awareness, weil da wird ja am wenigsten auch ausgegeben.
Okay, dann haben wir jetzt verstanden, also es gibt einen CPC-Increase, es gibt eine gewisse Prozentzahl an AI-Overviews, die ausgespielt werden, im transaktionalen Bereich noch nicht so. Mhm. Das wird ja wahrscheinlich schon irgendwann zunehmen. Aber dann ist ja wieder die Frage, gibt es eine Nutzerverschiebung oder eine Veränderung des Nutzerverhaltens? Beispiel, ich kann jetzt, weiß ich nicht, was ist das beste Kinderfahrrad für Jungs im Alter von 12 Jahren? Kann ich jetzt ja in der normalen Suche eingeben oder ich gebe es bei ChatGPT ein oder im AI-Mode von Google mittlerweile. Und es hätte ja auch einen Impact auf Advertiser, weil in dem Moment bin ich ja schon in einer transaktionalen Suche. So, mache ich das im AI-Mode von Google, bekomme ich keine Ads, dementsprechend auch keine Möglichkeit, mich als Unternehmen zu positionieren. Google hat keine Werbeeinnahmen. Stelle ich die gleiche Suchanfrage jetzt in der Google-Suche, bekomme ich ja erstmal die üblichen Product-Listing-Ads. Das heißt, die Frage ist, also gibt es da schon große Nutzerwanderungen, dass ich gar nicht mehr die Chance habe, gerade die überhaupt abzugreifen, CPC hin oder her?
Es ist ein sehr differenziertes Bild. Ich glaube, was wichtig ist und auch nochmal der ganze Kontext, um das einzuordnen, der AI-Overview ist ja die Einführung von ChatGPT und vor allem vorausgegangen. Das hat ja den Stein ins Rollen gebracht. Das war ja die Antwort von Google, die AI-Overview. Und ChatGPT ist halt von 0 auf 60% Marktanteil bei allen Desktop-Nutzern. Also 60% aller Desktop-Nutzer nutzen dann Large Language Models und ChatGPT ist immer noch der größte Player, wird jetzt schrittweise auch von Gemini verdrängt. Und was sich da halt getan hat, ist, dass, und das ist halt die Frage, mit was kannibalisiert sich diese Suche, dass im Upper Funnel, wenn du anfängst, dir eines Problems bewusst zu sein. Es geht noch gar nicht so stark um den Produktvergleich in der Consideration-Phase, sondern was brauche ich überhaupt für ein Produkt, was brauche ich für eine Lösung? Da wurde viel mehr in ChatGPT gesucht, als Und die Frage ist, wo wurde das früher gemacht? Wurde das wirklich transaktionell gemacht? Man spricht von 30% kannibalisierenden Suchanfragen zwischen ChatGPT und Google. Also ist gar nicht so groß, weil ChatGPT ist noch so ein kleiner Anteil. Also 30% der Suchanfragen, die in ChatGPT bearbeitet werden, hätten eigentlich von Google gemacht werden können. Also die Frage ist wirklich, findet da eine echte Kannibalisierung statt? Und ist es so, dass Blogs, also viele Informationen, wenn es darum geht, sich mit Produkten zu beschäftigen oder Problemen, das wurde mit Blogs beantwortet. Also es ist meine persönliche Hypothese, was ich so in den Daten sehe, dass eigentlich diese AI-Overviews oder ChatGPT-Antworten eher Blogs kannibalisieren als wirklich Google. Weil das Spannende ist, und das hat man auch gesehen in den Daten von verschiedenen Tools, SEO-Tools, wie heißt es da? SEMrush zum Beispiel, mein schlauen Zettel dabei. SEMrush zeigt ganz klar, durch die Einführung von ChatGPT, jede ChatGPT-Session oder AI-Search-Session verursacht dann auch einen Google-Search. Also es was du auch gesagt hast, die Zahlen gehen nach oben. Es ist keine Kannibalisierung, sondern es ist, wie nennt man die Beziehung? Eine komplementäre Beziehung.
Das heißt, es gibt insgesamt mehr Durst nach Suchenachfragen beziehungsweise nach Wissensgenerierung, was man ja meistens damit macht. Ne? Man will irgendwas wissen, dann fragt man Gemini oder ChatGPT. Das wäre jetzt tatsächlich auch was also so ein bisschen anekdotische Evidenz jetzt, was ich, wenn man von sich selber darauf schließt vielleicht, was ich bei mir selber beobachte, dass ich relativ häufig das Handy mittlerweile in die Hand nehme, um mal schnell nicht was zu googeln, ja, weil da musstest du dann wirklich, wie du sagst, den Blog durchlesen oder einen Ratgeber oder halt einen langen Artikel, wo dann irgendwie die Information irgendwo verschachtelt drin stand, sondern einfach mal, ah, mir ist gerade eingefallen, ich will das und das wissen, hey, wie ist denn das Gemini? So. Und dann kriegst du halt die perfekte Antwort, ja, so das Extrakt. Das ist ja eigentlich das, was man in der Suche immer haben wollte. Also eigentlich ist die Evolution, die wir gerade durchleben, ist ja eigentlich jetzt das, worauf wir die letzten 15, 20 Jahre gewartet haben, wenn man mal ehrlich ist, ne? Aber das heißt, was du erzählst, ist ja, ist komplementär. Insgesamt nimmt die Nutzung zu. Würde auch erklären, warum ja Google dann erstmal gar keinen negativen Impact gespürt hat, obwohl es jetzt einen großen Wettbewerber namens ChatGPT gibt, oder?
Ja, ich habe auch ein ganz anekdotisches Beispiel dabei. Ich glaube, das macht es sehr, sehr greifbar. Da habe ich das zum ersten Mal, diesen Impact gemerkt. Ich habe einen Kindersitz gebraucht, einen Reisekindersitz. Und normalerweise, wenn man da irgendwie sowas shoppt ohne AI-Unterstützung, da schaue ich mir halt die bekanntesten Marken an und schaue, was die da für in diesen Kategorien haben. Aber ich habe halt diese Meta-Analyse. Was gibt es überhaupt an Lösungen oder was benötigt man an Funktionen wie irgendwie ISOFIX-Sicherung? In welcher Gewichtskategorie muss man sich bewegen? In welcher Sicherheitskategorie? Erst vorab mit ChatGPT gemacht und dann danach sehr viel mit Google einfach dann bei den entsprechenden Markenanbietern gesucht. Und da ist mir das auch gekommen, wie stark sich die User Journey eigentlich ändert. Da ist ja auch viel Empfehlung dabei. Aber deswegen sage ich auch, diese Gefahr oder das Risiko, dass AI-Overviews oder ChatGPT, dass sie generell so die Google-Suche oder dieses transaktionelle Kaufverhalten so stark beeinflussen, das sehe ich erstmal mittelfristig nicht.
Lass uns mal weitergehen. Jetzt ist ja die alles entscheidende Frage. Also es gibt sozusagen komplementäre Suchnachfragen. Die User Journey ändert sich. Gleichzeitig als Advertiser habe ich jetzt einen Impact, höhere Kosten, vielleicht geringere Klickraten insgesamt. Jetzt gibt es ja oder wird es in Zukunft ja Möglichkeiten geben, trotzdem in dem Ökosystem von Google und auch ChatGPT zu werben. Das heißt, ganz konkret sprechen wir über Ads, die dann kommen werden. Da gibt es ja jetzt schon so ein paar Informationen, die durchsickern und immer wieder mal kann man lesen, wie es wahrscheinlich aussehen wird. Was wird es denn da nächstes Jahr jetzt, beziehungsweise dieses Jahr, wir sind ja jetzt in 2026 schon, was wird es dieses Jahr dazu geben?
Also in den USA gibt es schon Betas. Also das kann man dann auch ganz leicht mit Google-Recherche herausfinden. Diese AI-Overviews bei Google und der AI-Mode bei Google, der kann in den USA schon beworben werden. Und das wird in Europa auch kommen. Also ich glaube, das ist schon mal das Erste. Das heißt, man ist da nicht ganz machtlos. Und da
sind es dann klassische Ads auch? Also Right-Hand-Side oder über der sozusagen Antwort oder wo sind die eingebettet?
Die Idee ist, dass man, also genauso ähnlich auch wird es bei ChatGPT kommen, aber die Idee ist, dass es bei klassischen Suchanfragen, die ja eher so einen Consideration-Charakter haben, dass es in die Suche als Suchergebnis eingebettet wird. Man erkennt das auch als Anzeige, aber das soll irgendwie nativer eingebettet werden. So sieht es aus. Es gibt halt Screenshots. Also ich habe es noch nicht 100% live gesehen. Es ist, diese Betas zu finden, ist wahnsinnig schwer, wirklich in einer Live-Umgebung, auch über ein VPN. Und dann wird es Produktergebnisse geben, also so wie Google Shopping oder PMax.
Also klassische Sponsored Ads, die rechts, links, oben, unten.
Beispiel Kindersitz. Also da wird es halt, wenn ich sage, okay, ich suche das und das Feature, dann wird vielleicht ein Ergebnis sein, schau dir die und die Markenanbieter an. Das kann dann so ein Suchergebnisanzeige sein. Oder es werden dann halt schon 3-4 Produkte wirklich hervorgehoben und dann als eingebettete Produkte wie Google Shopping, sowohl auf der rechten Seite habe ich schon gesehen, im AI-Mode, aber auch wirklich im Ergebnis selber eingebettet.
Mhm. Weil das war ja auch die große Frage im organischen Bereich, also im Bereich SEO bzw. Geo, wie man es mittlerweile ja weitläufig nennt. Wie komme ich da jetzt rein? Da geht es dann eher teilweise auch um Sichtbarkeit. Auf der anderen Seite gibt es ja auch Quellenangaben oder Referenzlinks, wie auch immer, also in AI-Mode von Google auch die Möglichkeit dann entsprechend zu ranken. Und die gleiche Frage stellt sich ja letztendlich jetzt auch im Ads-Universum. Also wie kommt man da dann perspektivisch rein? Okay, da habe ich verstanden, es gibt schon die ersten Betas. Das heißt ja wahrscheinlich, dass in den nächsten Monaten irgendwas mal auch auf dem deutschen Markt zugänglich wird und man das antesten kann. Das ist jetzt Google. ChatGPT ist ja der neue Player auf dem Markt. Haben die schon was? Oder gibt es da schon irgendwas zu sehen oder Dokumentationen, die man vielleicht lesen kann, die ihr schon als Spezialagentur für das Thema auch bearbeitet?
Ja, es gibt schon ganz konkret Informationen. Also die Informationen sind aber immer noch ein bisschen abstrakt, was kommen soll. Also sie arbeiten gerade einfach an dem Modell, um ihre Suchergebnisse zu monetarisieren. Und es soll so aussehen, dass es auch native Suchergebnisse gibt, sehr nativ eingebunden in die Antwort, also dass es nicht so einen werblichen Charakter hat und auch Produktergebnisse. Und es gibt schon die Möglichkeit, Feeds zu hinterlegen in ChatGPT.
Genau, also die APIs sind ja schon da. Ne? Ja.
Und dann gibt es das Versprechen, also erstens, das Ganze soll nativ eingebunden sein und im zweiten Schritt soll ChatGPT irgendwann mal auch den Kauf durchführen können. Also ja. Dann ist, das ist dann wirklich, also die
Frage. Die agentische Welt dann, über die wir vorhin gesprochen haben.
Ja, da gibt es ja schon viele Modelle. Ich habe es halt viel in der Vergangenheit schon erlebt, dieses Versprechen. Und das lassen dann viele dann nur noch über einen AI-Agent Dinge einkaufen. Ja. Ich bin mal gespannt. Man merkt es ja auch, es hat sich so viel getan im das Suchverhalten hat sich nicht so stark verändert in den letzten Jahrzehnten. Aber die Produkte mit Voice Search und so weiter, und obwohl es diese Angebote gab, wurde das gar nicht so häufig genutzt. Das heißt, ich glaube, dass der Nutzer an sich so schwerfällig ist, dass er jetzt nicht von heute auf morgen komplett sich darauf verlässt und auch einfach sagt, jetzt kauft es mal für mich bei Shop XYZ. Naja.
Vor allem, was kauft er dann? Ne? Ja. Also sind es dann die weißen Sneaker von Puma oder doch die anderen von Adidas? Oder also du kannst natürlich Parameter hintergeben und der Agent versteht irgendwann dein Kaufverhalten, dein Geschmack. Vielleicht sind Promotions dahinter, was auch immer. Aber es ist, glaube ich, schwer vorstellbar gerade auch, ne? Dass wir wirklich in diese agentische Welt wirklich reingehen und die Entscheidung dann auch überlässt. Ne? Darum geht es ja so ein bisschen. Oder ist es dann schon alles vorkonfiguriert und du hast dann nur noch wie bei Idealo deine Merkliste und sobald dann sozusagen ein Deal verfügbar ist, dann schlägt der Agent zu. Aber das ist dann ja echt keine Kaufentscheidung, sondern ist ja dann nur eine Exekution von was du schon vorher getroffen hast eigentlich, oder, als Konsument?
Ja.
So würde ich es jetzt verstehen.
Ich glaube nicht, also ich kann mir jetzt noch nicht vorstellen, dass wir einfach im Lightspeed plötzlich in einer Welt sind, wo ich nicht mehr in Online-Shops gehe, wo ich mir keine Markenshops anschaue oder Händlershops, wo ich mich mit Produkten nicht vertraut mache. Das kann ich mir aufgrund einfach generell von der Trägheit vom menschlichen Verhalten kaum vorstellen, dass man so schnell solche Muster adaptiert. Ich meine, unsere Gesellschaft besteht ja nicht nur aus 25-Jährigen oder technikaffinen Leuten. Let's see, wohin es geht. Und ich glaube, Angst ist da kein guter Begleiter. Weil wenn sich die Welt verändert und die Muster verändern, dann verändern sich ja alle Player. Also davon kann ja jeder profitieren, der sich schnell einstellt auf so eine Veränderung. Und einstellen auf die Veränderung, ich glaube, das ist der Punkt, wo ich gerne noch was bei Google AI Overview sagen würde. Es gibt jetzt schon Kampagnen, wo man sich ready machen kann, dass man wirklich dann nächstes Jahr auch in den Suchergebnissen vom AI-Mode und den AI-Overviews erscheint. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man sich jetzt schon damit beschäftigt, dass man Also es ist vor allem Pimax. Also mir ist ein Licht dann aufgegangen, als ich das erfahren habe, warum Pimax so sinnvoll ist, darauf zu setzen, weil man vor allem durch diese breite Kanalaussteuerungsmöglichkeit erscheint, kann man dann dort auch mit den Produktergebnissen erscheinen in der AI Overview mit Broad Keywords oder Broad Match. Aber vor allem mit diesem neuen Feature AI Max for Search, das ist ja, das Google seit knapp 6 Monaten so durchs Dorf treibt, dieses Feature, kann man, hat man die Chance halt in den AI Overviews zu erscheinen nächstes Jahr.
Lass uns die Themen mal so ein bisschen filetieren, weil das ist ja jetzt wirklich spannend. Also was kann ich jetzt vorbereiten als Advertiser tun? Pimax, ich meine, das ist jetzt nichts Neues, sondern das ist ja wahrscheinlich bei jedem schon im Einsatz. Was genau kann ich jetzt tun oder muss tun, damit ich da vielleicht schon bestmöglich vorbereitet bin?
Nicht viel. Es wird irgendwann mal den Knopf geben, wo man sagt, hey, ich möchte auch, dass es dort erscheint als Placement. Die Pimax-Kampagne muss einfach nur gut konfiguriert sein. Also die Standardkonfiguration, da wir
das
haben.
Das ist einfach ein weiterer Kanal, den du dann hinzunimmst, so wie heute Discovery dabei ist, YouTube und so weiter und so
fort. Es wird wahrscheinlich automatisch einfach erscheinen. Mhm. Also wahrscheinlich kann man es gar nicht einschließen oder ausschließen, sondern es wird automatisch erscheinen. Was wichtig ist, also viele unserer Kunden haben uns ja auch die Frage gestellt, muss man im Feed was ändern? Muss man was in den Informationen ändern? Unsere Empfehlung ist ja, dass man die Informationen im Feed immer so gestaltet, wie die Nutzer nach Produkten suchen. Also gegebenenfalls nicht nur irgendwie den Namen von dem Produkt, sondern auch die Funktion. Und so wird er dann auch im AI-Mode gesucht. Also ist eine Jacke winddicht, regenabweisend? Mhm. Also das sind ja die klassischen Entscheidungsparameter. Also das heißt, so viel Information wie möglich in den Title und in die Description von dem Produkt packen, die für den Entscheidungsprozess relevant sind. Da ändert sich nicht so viel, aber einfach nur kryptisch Nike Air Max 95BYC, also schon ein bisschen mehr von den Entscheidungsparametern anreichern. Nicht nur die Farbe, die Größe, sondern Funktion. Und welches Problem wird gelöst?
Lass uns noch mal ganz konkret über das Thema Effizienz bei Google Ads sprechen. Ich meine, eingangs sagtest du ja auch, es gibt schon ein paar Veränderungen. Also insbesondere das Thema CPC-Steigerung hat ja einen direkten Impact. In dem Kontext meinst du mal im Vorgespräch zu mir, ja, die Produzentenrente, die wird ja jetzt sozusagen von Google mehr abgeschöpft. Was meintest du damit genau und was kann ich jetzt als Werbetreibender dagegen tun?
Das ist ja ein Gefühl bei vielen im Markt, auch seitdem es diese ganzen KI-Kampagnentypen gibt, wie zum Beispiel Pimax, und das ist, glaube ich, der Idealtyp dafür, hat man das Gefühl, irgendwie ist alles effizienter geworden und es werden wahnsinnig viele manuelle Aufgaben abgenommen. Auf der anderen Seite werden die Kampagnen unprofitabler. Und du hast einfach früher, also der Begriff Produzentenrente beschreibt ja, früher konntest du ganz präzise bei einem Keyword den CPC einstellen und wusstest, okay, dieses Brand-Keyword, da kann ich maximal 5 Cent bezahlen und am Ende habe ich einen ROAS rausbekommen oder eine Profitabilität, die über meine Erwartung war, über meinem Ziel, um mein Geschäft aufrechtzuerhalten. Und dadurch konntest du Produzentenrente rausholen, also mehr als erwartet ist, mehr als ich eigentlich benötige. Und das konntest du dann in andere Kanäle zum Beispiel investieren. Durch diese ganzen KI-Formate versucht halt so eine Pimax-Kampagne, wenn du einen Target-ROAS von 8 einstellst, den haargenau zu erreichen. Und selbst wenn mehr Marge drin wäre, also wenn bestimmte Keywords oder Produkte overperformen, wird das einfach vermischt durch Mischkalkulation mit anderen Produkten, die halt schlecht performen, damit Google das Geld verdient. Du erreichst deinen Zielumsatz, aber du hättest ihn eigentlich viel, viel besser und profitabler erreichen können. Und das schaffen halt diese KI-Kampagnentypen. Die nehmen uns viele Handgriffe ab, aber die nehmen auch Google viele Handgriffe ab, um Geld zu drucken.
Weil das wäre jetzt auch mein Take daraus. Ne? Also auf der einen Seite hast du jetzt eine wahnsinnige Arbeitserleichterung, weil wenn man zurückdenkt, wie manuell man SEA-Kampagnen vor 10, 15 Jahren gesteuert hat, das muss man zum Glück nicht mehr machen. Auf der anderen Seite hast du jetzt sozusagen im Bidding sowas wie Target ROAS, Ist die Frage jetzt, was ist das Target? Gewinnmaximierung für Google oder Gewinnmaximierung für den Advertiser, ja? Mhm. Und du sagst jetzt eigentlich, naja, so ein bisschen ist es eigentlich eher Gewinnmaximierung für Google, weil du hättest vielleicht profitabler oder effizienter schon vorher dein Ziel erreichen können. Und dann sind halt noch ein paar schlechte Keywords, /Nutzer reingemischt worden. Und dann hast du zwar dein Target erreicht, ja, also kannst auch mal eine Checkbox sozusagen ausfüllen als Werbetreibender, als SEA-Manager, aber eigentlich mit den letzten Klicks eigentlich ineffizient, oder? So ist es doch zu verstehen.
So kann man es grob sagen. Auf der anderen Seite, wenn man sich dann immer wieder überlegt, okay, früher war das alles so schön und ich konnte das sehr, sehr genau steuern. Wir haben einige Kunden, wo wir übernommen haben, die Accounts noch mit diesen klassischen Bid-Management-Tools, also die haben das noch genutzt, das macht man ja mittlerweile nicht mehr, man nutzt ja Smart-Bidding und jedes Mal, wenn wir das umgestellt haben, jetzt vor kurzem erst, relativ großen Kunden haben wir das umgestellt auf Smart-Bidding, aber halt mit den richtigen Settings und ein Vielfaches mehr an Umsatz rausgeholt und trotzdem die Profitabilität einigermaßen stabil gehalten. Man muss halt PMAX verstehen oder man muss diese KI-Blackboxen, nenne ich es mal, verstehen, wie muss man die aufdröseln oder filetieren und bearbeiten, dass man sich halt diese Profitabilität oder diese Produzentenrente schützt.
Okay, wie mache ich das jetzt ganz konkret? Also nenn mal ein paar Beispiele, wie filetiere ich jetzt die Kampagne?
Im letzten Podcast habe ich ja gesagt, man muss zum Beispiel in Brand und Non-Brand segmentieren und dann muss man Non-Brand noch in verschiedene strategische Einheiten segmentieren. Aber das, was ich auch gesagt habe mit der Mischkalkulation, also was Google gerne macht, und ich beschreibe einfach mal so die klassischen Verhaltensweisen. Du gibst einer PMAX-Kampagne ganz viele Produkte, 100.000 Produkte zum Beispiel, und knapp 10.000 Produkte davon haben einen Top-Target-ROAS, der deutlich über deinem Ziel ist. Und diese 10.000 Produkte vermischt Google dann mit knapp 20.000 Produkten, und die nenne ich Vampire, die einfach nur Kosten produzieren. Die produzieren Klicks, die produzieren Impressionen, aber die sind meilenweit weg von deinem Target-ROAS.
Aber ist das nicht auch wichtig? Weil, also, wenn ich jetzt auch wieder, ich denke jetzt mal zurück in die manuelle Welt, ne? Von vor 10, 15 Jahren hat man ja gesagt, okay, du hast deine Top-Performer, auf der anderen Seite gibt's aber Keywords, also in der Keyword-Welt, nicht in der Produktwelt, in der Keyword-Welt, Keywords, die musst du auch mal antesten. Dann haben wir damals so Faustregeln gehabt, ja, du brauchst mindestens so und so viele Klicks irgendwie, ja, irgendwie 500 Impressions und so viele Klicks. Dann kannst du erst beurteilen, ob das Keyword überhaupt performant ist. Ist es nicht auch wichtig, dass man dann vielleicht augenscheinliche Bad Performer auch mal reinmischt? Vielleicht weiß man das ja noch gar nicht, oder? Wenn du einen großen Produktkatalog hast jetzt.
Doch, das macht auch Sinn. Also wichtig ist, die KI neigt zu Klumpenbildung, schießt immer wieder das Budget auf die gleichen Produkte und deswegen ist wichtig, da zu diversifizieren. Und deswegen haben wir ja so ein Scoring-Modell gebaut. Aber dieser Klumpen der Vampire, also die praktisch, also so nennen wir halt die, oder das Scoring, das wir diesen Produkttypen geben, der darf nicht zu groß sein. Und vor allem, da muss man schon strengere Ziele setzen. Also dieser ROAS, der ist, wenn ich sage, ein Hero hat einen ROAS von 15, dann hat ein Vampir einen ROAS von 0,5. Das ist zu weit weg. Also da wird einfach zu viel Geld bewusst verbrannt von Google.
Wie verhindere ich das jetzt?
Indem man segmentiert. Also man sagt, man hat seine klassische Non-Brand-PMAX-Kampagne. Ich bin eine Marke und meine Marken-PMAX-Kampagne schließe ich aus. Und die Non-Brand-PMAX-Kampagne, es gibt Skripte dafür, also oder auch Tools. Und da kann man dann Regeln festlegen. Und man legt die Regel fest, alle Produkte, die einen ROAS unter 0,5 haben und mindestens 10 Klicks im Monat, aber halt unter diesem Schwellenwert, also es muss halt ein bisschen Klicks, also man will ja dem Longtail eine Chance geben, die werden aussegmentiert in der eigene Kampagne mit einem strengeren ROAS-Ziel. Dann findet nämlich diese Mischkalkulation nicht mehr statt. Dass Top-Performer mit sehr, sehr schlechten Produkten durch eine Mischkalkulation einfach durchgeschleppt werden.
Da ist es ja dann wichtig, dass du einen kontinuierlichen Optimierungszyklus hast, ne? Weil, also ich sag mal, Produkte, die heute schlecht sind, können ja vielleicht nächste Woche gut sein. Wie kann man das dann sicherstellen?
nächste Woche nicht. Also vielleicht, man macht es eher so auf einer Monatsbasis dann diese Regeln. Also man, die KI braucht eine gewisse Latenz und man muss halt so einen Season-Switch auch im Kopf haben. Da muss man halt diese Regeln dann sauber setzen. Aber idealerweise werden die Regeln so gesetzt, dass die monatsweise sind. Die schauen sich die letzten 30 Tage an und dann verändert sich wieder die Durchmischung. Mhm. Also es gibt eine Basiskampagne und dann gibt es die Vampir-Kampagne und einmal im Monat wird auf den Prüfstein gestellt, was ist ein Vampir und was ist ein Basis.
Das heißt,
ein
Vampir hat die Chance, auch nach oben zu rutschen in die Top-Performer-Kampagne.
In die Basis und der nächste Schritt ist die Top-Performer-Kampagne. Ah, okay. Das ist nämlich das Zweite. Also Produzentenrente haben wir ja gesagt. Diese Produkte, die so gut performen, werden ja oft mit schlechten Produkten gemischt. Wenn man jetzt die schlechten Produkte aussegmentiert aus der Basiskampagne, die nennen wir Worker, die machen die Arbeit, die Muskelkraft. Also wir haben versucht, denen so Personas zu geben oder Emojis auch, damit es greifbarer ist. Wenn man die Top-Performer oder die Heroes, so nenne ich die eigentlich, aussegmentiert, die mit dem ROAS von 15, wenn man die Vampire aussegmentiert, dann werden plötzlich die Hero-Produkte schlechter ausgesteuert mit einem niedrigeren ROAS. Genau das macht dann so eine Google-KI, die sagt, okay, eigentlich könnte man sie für einen ROAS von 15 verkaufen, müssen wir jetzt aber nicht mehr, weil wir mischen sie ja nicht mehr mit schlechten Produkten. Und deswegen ist der nächste Schritt, die Heroes auszusegmentieren und denen einen strengeren Target-ROAS zu geben.
Wie geht ihr dann mit beispielsweise Promotions um? Also, keine Ahnung, Black Friday oder irgendwelche Weihnachtsdeals. Da kann es ja sein, dass ein Produkt jetzt ganz konkret promotional beworben werden soll. Das ist bisher in eurer Vampir-Kampagne ist oder Vampir-Segmentierung. Aber dann in dem Moment ja interessant ist, weil vielleicht, weiß ich nicht, 40% off im Preis einfach super attraktiv und es dann entsprechend noch auch vermarktet wird on-site auf der Webseite des Shop-Betreibers.
Das ist eine gute Frage. Ich würde die gleich beantworten, weil das ist nämlich noch eine andere Art von Segmentierung. Es gibt zwei Arten von Segmentierung in PMAX. Einmal nach Produktperformance. Das ist dieses Scoring-Modell, von dem ich dir gerade erzähle. In Heroes, in Workers, in Vampire. Und dann gibt es noch die Zombies. Das sind die Produkte, die gar keine Reichweite bekommen. Die kommen auch in eine eigene Kampagne. Und dann gibt es die Segmentierung nach strategischen Business-Zielen. Also möchten wir bestimmte Produkte oder Marken pushen, weil die, ich sag mal, das sind Marken, dafür soll unser Haus stehen als Händler. Oder das sind Kategorien, die wollen wir jetzt strategisch einfach in den Markt pushen. Das sind dann strategische Segmentierungen noch und da gehört auch Sale dazu.
Okay. Kann ja auch sein für eine WKZ oder so, also Werbekostenzuschuss, wenn man Kooperation hat mit bestimmten Herstellern, Lieferanten, was auch immer. Ne? Das würde ja da auch reinfallen, das sind ja nicht nur Promotions.
Und wir haben bei unseren Kunden immer so, wir müssen immer eine Segmentierung finden, die zu beiden passt. Und oft ist das eine vertikale und eine horizontale Segmentierung. Also du hast praktisch in der horizontalen hast du dann diese Zombie- und Worker-Logik und dann in der vertikalen hast du nochmal diese strategische Logik. Und da müssen wir halt drauf achten, dass wir halt auch nicht zu viele PMAX-Kampagnen im Account haben, weil sonst wird es auch ineffizient. Das ist genau dieser Mittelweg. Aber oft gibt es eine Sale-Kampagne. Das heißt, Produkte, die im Sale sind, kriegen ein Custom-Label. Das gibt es ja bei Google Ads. Mit Sale oder No Sale. Und sobald die dieses Label bekommen, landen die in der Sale-Kampagne drin.
Okay.
Aber unabhängig davon, wenn es ein Sale gibt und ein Produkt ist reduziert, wird es von Google, von dem Algorithmus automatisch ja bevorzugt dann in der Sichtbarkeit. Das ist ja das Ranking von den Google Shopping-Ergebnissen basiert einfach sehr, sehr stark auf dem Preis. Da muss man dann gar nicht mehr viel machen. Aber wenn man es gezielt pushen möchte, wenn man sagt, das Lager muss leer sein, dann kann man das über so ein Custom-Label machen.
Okay. Gibt es noch andere Stellhebel im PMAX-Universum? Ansonsten hätten wir ja noch ein paar andere Kampagnentypen.
Ich glaube, das reicht jetzt erstmal für den ersten Schritt, weil ich glaube, da gibt es Millionen Stellschrauben noch. Ich glaube, spannend ist da noch zu erwähnen bei PMAX, was sich da eigentlich getan hat. Also ich glaube, wir haben letztes Jahr ja gesprochen über PMAX und diese strategische Segmentierung. Und seitdem hat sich so viel getan in diesem Kampagnentypen und einfach für die Zuschauer und Zuhörer das nochmal zu sagen, die vielleicht das jetzt zum ersten Mal machen, als du PMax am Anfang eingesetzt hast, war das wirklich eine Blackbox, dieser Kampagnentyp. Ja. Da konntest du nichts sehen und dann kam plötzlich so ein One-Pager für die Analyse, wo du dann gesehen hast, was gab es für Suchkategorien oder für Konkurrenz. Dann konnte man plötzlich Marken ausschließen. Dann konnte man plötzlich Keywords ausschließen. Aber nur, wenn man den Support angeschrieben hat, dann hat man irgendwo eine Liste bereitgestellt.
Ich wollte gerade sagen, so richtig plötzlich war das ja nicht, sondern das war ja auch teilweise basierend auf lauten Schreien von Werbetreibenden, die gesagt haben, so könnt ihr mal bitte dieses Feature noch liefern und wie könnt ihr das Produkt so intransparent auf den Markt bringen. Ne? Das ist ja wahnsinnig viel auch Druck da gewesen Richtung Google, zu Recht auch da mehr Transparenz, mehr Reporting-Features zu liefern. Ja. Die sind ja mittlerweile, kann man eigentlich sagen, größtenteils wieder vollständig, oder?
Du kannst dir die Kanalleistung mittlerweile anschauen. Mhm. Da haben wir früher das nur über Tricks und Skripte, haben wir verstanden, ist jetzt eine PMax-Kampagne eigentlich eine YouTube-Kampagne, eine Display, eine Search oder eine Shopping-Kampagne. Und du hast ein richtiges Keyword-Management. Mhm. Also es funktioniert einfach besser als eine Shopping-Kampagne. Also wir werden immer mal wieder von Kunden gechallenged, testet das mal gegeneinander. Mhm. Es funktioniert einfach besser. Und ich bin jetzt eigentlich so, wo wir jetzt sind mit der PMax-Kampagne zufrieden. Ich hoffe, dass uns da jetzt nicht wieder was genommen wird. Aber es geht ja eher in die Richtung, dass mehr dazugegeben wird an Transparenz. Aber so wie es jetzt ist, hätte es von Anfang an sein sollen, ja.
Jetzt macht Google bei einem anderen Kampagnentyp ja ein bisschen mehr richtig, wie ich zumindest finde. Ich bin mal gespannt, was du dazu sagst. AI Max for Search. Mhm. Da gibt es ja einige, die sagen, naja, das ist ja jetzt eigentlich auch nichts anderes als Broad Match kombiniert mit DSA, also den Dynamic Search Ads, die man von früher auch noch kennt. Aber auf der anderen Seite, wenn man es genauer betrachtet, gibt es ja auch da Unterschiede und deutlich mehr Features und sinnvollere Einstellungsmöglichkeiten, als das bisher der Fall war in den genannten Kampagnentypen, die ich jetzt genannt habe. Erklär uns mal auf was AI Max for Search ist und ob es sinnvoll ist.
Vielleicht da eine spannende Anekdote. Ich war vor ein paar Monaten, als es eingeführt wurde, ein paar Wochen später auf einer Konferenz, und da wurde man gefragt, wer nutzt AI Max for Search und bei wem funktioniert's? Und wir haben es erst ganz wenige Wochen getestet und ich kannte noch nicht die Ergebnisse. Ich habe mich nicht getraut, die Hand zu heben. Aber jeder hat gesagt, dass es schlecht ist. Also, dass es so wie Broad Match ist und es kommt nur Shit rein. Also wirklich brutal, einfach wieder nur Geld drucken. Wie bei Broad Match, wahnsinnig irrelevant und noch schwerer zum Ausschließen. Und dann habe ich mich intern ganz viel mit unseren Kollegen auch beschäftigt. Wie läuft es bei uns? Und die haben durch die Bank gesagt, dass es gut funktioniert. Und jetzt hole ich auch aus, wie funktioniert dieser Kampagnentyp? Also es ist praktisch, AI Max for Search ist nicht eine eigene Kampagne, sondern ein neues Feature für deine Search-Kampagne.
Genau, ist eigentlich nur eine Erweiterung, ne? Oder eine Einstellungsmöglichkeit. Ne? Ich habe Kampagnentyp gesagt, das stimmt ja gar nicht.
Ich habe keinen Kampagnentyp, aber kann man so nennen. Ja. Es ist wie eine ganz normale Suche, eher Non-Brand, würde ich das im Non-Brand-Kontext einsetzen. Und Non-Brand hat halt wahnsinnig viel Boden verloren in den letzten Monaten und Jahren durch PMax. Und da hat Google, glaube ich, gut reagiert und gesagt, okay, wir machen jetzt ein Feature für deine Non-Brand-Kampagnen. Mhm. Wenn du das hinzuschaltest, werden keine Keywords hinzugebucht, sondern basierend, und das nennen die kontextuelles Targeting, basierend auf den Keywords, die du schon hast und den Search-Terms, die dahinter gut funktionieren, den Landing-Pages, die dahinter verlinkt sind, suchen wir nochmal gute Search-Terms, die wirklich funktionieren. Und wir verlinken auf die richtigen Landingpages dynamisch und bauen auch basierend auf dem Content auf deiner Landingpage richtige Ads. Und wenn man das hört, dann denkt man sich, oh Gott, da kann nur Mist rauskommen. Oder so wie bei DSA. Dynamic Search Ads haben am Ende irgendwie ganz viel Brand am Ende ausgespielt und du bist mit dem Exkludieren gar nicht mehr hinterhergekommen. Und da war ich extrem kritisch. Also ist mein Job, glaube ich, da sehr, sehr kritisch einfach zu sein bei uns im Unternehmen. Wenn wir solche Features nutzen, machen die das, was sie versprechen. Und es dauert natürlich immer 2 Wochen, bis sich das einspielt. Aber die Search-Terms, die dazugekommen sind, sind total relevant. Und es wurden keine Keywords hinzugebucht, sondern wirklich nur vereinzelt Search-Terms, 20, 30 Prozent. Und es hat funktioniert. Und dann habe ich auch meine Kollegen gefragt, warum funktioniert es bei uns und warum funktioniert es bei anderen nicht? Und unsere Erklärung ist einfach, weil wir mit Micro-Conversions arbeiten. Darüber haben wir jetzt schon öfter gesprochen.
Genau, nochmal kurz der Verweis, ne, auf die letzte Folge bzw. die letzten zwei Folgen, wer da noch mehr erfahren möchte.
Und ich glaube, das ist nämlich der Hintergrund. Die KI braucht einfach so viele Daten, wenn die jetzt nochmal so breit versucht, neue Search-Terms zu explorieren. Mhm. Also, und da geht es wirklich um Search-Terms abseits von Broad-Search, die irgendwie an dem potenziellen Ziel, also dein Produkt wird angeschaut, also deine Landingpage und was für Suchbegriffe könnten dazu passen. Und das wäre gar nicht so im Spektrum von Broad-Match, sondern da muss eine KI sich Gedanken machen. Das ist die Antwort auf AI. Wir haben Overview. Wir haben ja gesprochen über neue Suchmuster, dass die Leute anders suchen. Die stellen ja der AI ganz andere Fragen, ja, als sie eigentlich absolut, bei Google suchen. Da sagt man halt nicht mehr, ich mag einen Birkenstock-Schuh haben oder eine Sandalette, sondern ich möchte bequem im Büro, du siehst ja, ich trage hier auch Birkenstock-Schuhe im Büro, ich möchte bequeme Schuhe fürs Büro. Und dann wird vielleicht genau bei Birkenstock, wenn die Advertiser sind, dieser Search-Term dazu gebucht. Und das hat mir für mich dann plötzlich so viel Sinn ergeben. Und ja, da bin ich irgendwie überzeugt. Also ich bin immer sehr skeptisch gewesen bei PMax am Anfang. Wir haben es direkt eingesetzt, aber halt sehr streng. Aber bei AI Max for Search war ich instant überzeugt.
Okay, das hört sich wirklich extrem positiv an. Deswegen an alle Zuhörer, Zuschauer, da auch nochmal der Hinweis, also wenn ihr da auch Probleme habt, Thema Micro-Conversions, gerne nochmal in die alten Folgen reinhören oder euch auch gern an den Flo wenden. Wir sind noch nicht am Ende. Wir haben ja noch Demand-Gen und GDN wollten wir auch nochmal ganz kurz drüber sprechen. Also GDN gibt's ja schon sehr lange als sozusagen Awareness-getriebener Kanal, wo man ja in erster Linie Display-Werbung ausspielt. Jetzt gibt's seit einiger Zeit auch Demand-Gen. Das ist ja weniger Awareness getrieben, würde ich jetzt sagen, sondern da geht es schon auch um Conversions. Also als Target hat man ja auch ein Target ROAS, Target CPA. Erklär da nochmal ganz kurz den Unterschied und was ist da bei euch so das Key Learning in letzter Zeit gewesen? Wie setzt ihr die Kampagnenformate jeweils ein oder die Typen?
Demand Gen ist auch wieder so ein neuer KI-getriebener Kampagnentyp gewesen, wo ich am Anfang sehr skeptisch war. Es war eigentlich so eine, ich sag mal, so ein Recycling-Produkt. Mhm. Google hat sich gedacht, okay, keiner will Discovery-Anzeigen buchen, keiner will Gmail-Anzeigen buchen, fast keiner will YouTube-Ads buchen. Ja. Packen wir mal alles in ein Produkt rein. Das ist so ein bisschen wie mit dieser Subprime-Kreditblase in den USA. Ganz viel Müll in ein Produkt und verkaufen es als hochwertig und schreiben noch KI drauf.
Spannender Vergleich, ja. Okay.
Und dann, ich habe auch zu meinen Kollegen gesagt, das testen wir jetzt.
Alles AAA aber, ne?
Ja, genau. Also du nimmst lauter schlechte Produkte oder plötzlich ist es so intransparent. Ja. Ich habe gesagt, das testen wir jetzt, aber GDN bleibt unser Standard. Und nach ein paar Wochen haben wir das gegeneinander getestet mit GDN. Und eigentlich, du hast, wenn du die Ads dir angeschaut hast, das war immer nur auf YouTube halt irgendwelche Discovery-Ads. Das haben wir bei unterschiedlichsten Kunden gemacht. Mhm. Und normalerweise sind wir das halt gewohnt, GDN. Und ich rede nicht von Retargeting, sondern von Prospecting, Neukunden erreichen. Mhm. Wirklich Retargeting, Zielgruppen ausschließen. Retargeting macht man auch damit. Mhm. Und das hat immer ein super ROAS, also auf Meta-Level, das war früher auch weit weg von einem Meta-Level, aber im Prospecting-Bereich hat man mittlerweile KPIs, die man mit klassischen Non-Brand-Search-Kampagnen erreicht. Also wenn ich sage, wenn du irgendwie ein ROAS von 8, ein Target-ROAS hast, das ist einfach mal so ein Marktstandard, den ich sage, dann erreichst du damit einen, und da ist ja schon Brand-Search drin, dann erreichst du damit irgendwie ein ROAS von 3 oder 4. Und das war eine totale Überraschung. Also, dass man mit Display, ich nenne es mal Display, weil für mich ist es einfach irgendwelche Display-Recycling-Formate, dass man da kalkulierbar einen guten ROAS erreichen kann, das war echt eine Überraschung. Und jetzt das neueste Feature ist ja, die haben gemerkt, okay, GDN wurde dann auch abgelöst, das ist ein altes Produkt, ich glaube, das kann man gar nicht mehr richtig einbuchen, nur noch irgendwie über manuelle Einstellungen. Jetzt ist auch das GDN-Inventar dazugekommen. Das heißt, Demand Gen ist einfach der neue Standard-Upper-Funnel-Kampagnentyp.
Das heißt, was ist alles drin? Also YouTube hast du genannt, GDN, Discovery und Gmail-Placements, die vier Placements, okay.
Das Entscheidende ist immer, Das Entscheidende ist der Mix aus YouTube und dann GDN und Discovery. Wenn man sagt, okay, ich möchte meine Marke halt noch stärker über Bewegtbild platzieren und es wird nicht stark genug ausgespielt, und das machen wir bei einigen Kunden, wo es halt dann darum geht, irgendwelche Fokuskampagnen, irgendeine neue Kollektion, dann kann man halt noch eine YouTube-Kampagne extra buchen. Aber sonst ist Demand-Gen reicht. Du hast einen Kampagnentyp und der macht alles im Upper Funnel, was du brauchst, und du hast sogar noch einen guten ROAS dahinter.
Okay, das heißt, dein Michael Burry-Moment gab es nicht. Also für alle, die Michael Burry nicht kennen, der hat damals die Finanzkrise, ja mehr oder weniger vorhergesagt, über diese Subprime-Kredite, die ganz, ganz komische paketiert wurden, ne, irgendwie, und dann ja zum Auslöser dann wurden. Sondern am Ende ist es positiv jetzt gewesen und ist es in euren Kampagnen-Performance. Wenn wir das jetzt mal zusammenfassen, also ich habe jetzt gelernt heute, also PMAX, Produzentenrente, man sollte die einfach gut segmentieren. Ganz wichtig, dass man ein sauberes Setup hat, das auch nicht statisch ist, sondern sich monatlich verändern kann über Performer, über Heroes, wie du es genannt hast, Vampire. Und die Worker waren ja noch dabei, ne? Wir haben gelernt, dass AI Max überraschend gut funktioniert. Also nicht nur irgendwie ein Broad Match ist, wo Google augenscheinlich versucht, mehr Geld zu verdienen, sondern es auch für Werbetreibende, Agenturen funktioniert. Und Demand Gen auch dich überrascht hat über eine ziemlich gute Performance. Ich würde jetzt gerne noch zum Abschluss auf ein Thema eingehen, und zwar das Thema AI generell und die möglicherweise Unterstützung auch im Daily Doing, die ihr jetzt habt oder die man als Werbetreibender da haben kann. Also wie nutzt ihr Tools? Was würdest du da vielleicht nochmal auch empfehlen? Also KI-Tools, um vielleicht bei euch in der Anzeigenerstellung, im Workflow, wo auch immer, die Arbeitsweise zu erleichtern oder effizienter zu machen?
Ja, als die ganzen neuen LLMs kamen, hat man sich ja gedacht, okay, mit ChatGPT, da hat die Agentur ja nichts mehr zu tun. Also das nimmt uns die ganze Arbeit ab. Das wird jetzt alles automatisiert. Und am Ende hat man gemerkt, okay, die KI ist noch zu blöd eigentlich, um uns wirklich die Arbeit abzunehmen. Klar, man nutzt halt ChatGPT beziehungsweise ähnliche Modelle, die sehr datenschutzsicher sind, vielleicht für Keyword-Recherche, für Ideen, für Anzeigentexte. Aber was da am Ende rauskommt, merkt man halt, das ist einerlei. Also da produziert man, wir sind ja eine Boutique-Agentur, wir wollen ja für unsere Kunden Spitzenleistungen produzieren, und das soll maßgeschneidert sein, und das kriegt man halt nicht mit ChatGPT hin. Und das sieht man überall bei LinkedIn und bei Facebook. Jeder, der da einen Post schreibt, merkt man sofort, das ist mit ChatGPT gemacht. Und deswegen man muss halt sich dann vielleicht andere und kreative Wege einfallen lassen. Wir haben ja schon gesagt, was ChatGPT gut kann, ist Arbeiten uns abnehmen, so Monkey-Jobs, wie zum Beispiel Recherche von der Konkurrenz. Und was wir da halt für einen Use-Case zum Beispiel entwickelt haben, ist für die Anzeigengestaltung, wir lassen, und das habe ich jetzt extra für den Podcast auch nochmal gemacht, nochmal, um zu schauen, wie würde ich das hinbekommen, weil ich arbeite ja nicht so im Operativen bei uns im Unternehmen. Ich habe einen Kunden von uns genommen und gesagt, analysiere mir mal die ganzen Reviews von der Konkurrenz. Was sind die größten Pain Points? Also woran stören sich die Kunden am meisten? Und überleg dir dann für diese Pain Points 3-4 verschiedene Angles. Und was da am Ende rauskommt, da war ich so baff. Also es ging am Ende dann um Features, die dieses Unternehmen schon vor 3-4 Jahren beworben hat, und in umfassenden Marktforschungsaktivitäten und Kampagnen ist es entwickelt worden. Und sowas kann halt ChatGPT, diesen massiven Aufwand, kann halt ChatGPT extrem leicht stemmen. Und das ist so ein Use Case, wo ich sage, da kann man so ChatGPT sehr, sehr praktisch für dein Daily Doing auch nutzen. Und die Texte, die musst du aber selber gestalten, weil sonst kommt halt dieses Einerlei raus. Aber die Angles dir zu überlegen, wer könnte die Zielgruppe sein, und dann vor allem diese ganzen Reviews im Internet, das manuell durchzuforsten und dann irgendwie zu verstehen, eine semantische Analyse zu machen, was sind die richtigen Schlagwörter, da brauchst du halt wahrscheinlich jemanden, der das eine Woche macht. Und das kriegst du jetzt halt in 10 Minuten hin. Das wäre zum Beispiel so ein Beispiel, wo das total viel Sinn macht, AI einzusetzen, oder mathematische Probleme. Also Perplexity kann halt sehr gut mathematische Probleme lösen. Und das haben wir letztes Mal auch schon besprochen, Thema Regressionsanalyse. Da hast du früher halt Data Scientisten gebraucht und Top-Mathematiker. Und jetzt reicht auch jemand, der irgendwie 10 Punkte Mathe-Abi hatte wie ich. Der und das ist nicht meine schlechteste Note gewesen, Mathe-Abi, meine vielleicht eine der besten.
Ja.
Also solche Aufgaben kann einem die KI da echt abnehmen. Ja. Aber ich glaube generell, Thema Anzeigenerstellung, das ist ein Thema, das auch, da hat Herr Google ja auch wahnsinnig viel an neuen Features rausgebracht, zum Beispiel diese Responsive Search Ads vor knapp 2-3 Jahren, würde ich sagen. Und da wird's, da sieht man auch, wie KI falsch genutzt werden kann. Also das ist wichtig, da immer sehr kritisch zu sein.
Aber warum falsch? Weil am Ende erledigt der Google den Job der sozusagen der Kombinationsbildung. Mhm. Ja, also schmeißt da alles rein. Was läuft dann falsch?
Ja, weil man immer denkt, KI ist das Allheilmittel und da kann ich mich dann zurücklehnen und mir keine Gedanken mehr machen und das Hirn ausschalten. Also früher gab es die ganz normalen Text-Ads oder Extended-Text-Ads und da habe ich mir dann ganz viele Gedanken gemacht. Jetzt gibt es die Responsive-Search-Ads, da gibt es irgendwie 15 Headlines und 4 Descriptions und da haue ich jede Art von Headline-Mist rein und irgendwie findet Google dann über AI schon eine gute Kombination. Aber das stimmt nicht. Erstens, wenn man 15 Headlines und 4 Descriptions reinpackt in so eine Responsive Search Ads, dann hat man 30.000 Permutationen. Jetzt muss man sich mal überlegen, wie viele Klicks und Conversions braucht man, als Google dann wirklich herausfindet, was gut performt. Das wird nie, auch wenn man ohne selbst wenn man mit Micro-Conversions arbeitet, dauert es Ewigkeiten.
Einfach mathematisch limitiert, kann man sagen, ne? Also, ja.
Es ist unmöglich und aber Google, also du als Mensch tickt man ja so, man möchte immer gute Noten haben und grüne Haken, auch auf dem Smartphone, keine Notifications. Wenn du in der Google-Oberfläche nicht diese ganzen Headlines hinterlegst und Descriptions, dann gehen da überall die Alarmglocken auf und dann man denkt sich, oh Gott, das wird nichts. Irgendwie der Ad-Score oder die Ad-Relevance, die ist pur. Ad-Relevance pur ist ein Gütesiegel. Das heißt, du solltest eigentlich in der Regel, also so wie wir es machen, wir sagen, wir nutzen maximal 6 bis 8 Titles in so einer Responsive Search Ad und da dann aber wirklich maximales Hirnschmalz reinstecken. Und was seitdem es das auch gibt, die Responsive Search Ads, und jeder das Gleiche macht, sich total heraushebt, und es hat früher nie funktioniert, Markenclaims. Also nicht diese Standard-E-Commerce-Floskeln wie Retouren, so und so viel Retourenrecht, versandkostenfrei und so weiter, Discounts, das sind so diese klassischen E-Commerce-USPs, sondern 2-3 Headlines, da geht es um deine Marke. Was macht deine Marke besonders? Oder spricht der Nutzer einfach an? Also suchst du gerade ein Outfit für Halloween oder so, keine Ahnung. Also irgendwas in der Richtung, versuch ein Problem des Nutzers direkt anzusprechen. Dann gerne auch irgendwie 1-2 E-Commerce-USPs, das funktioniert trotzdem weiterhin gut. Und dann platziert man vielleicht noch ein, zwei Titles Keywords, die zur Kampagne passen. Und dann pinnt man, also das möchte Google auch nicht, man kann Headlines pinnen, also wirklich fest an die erste Position setzen. Aber wenn man das macht, dann reduziert man halt die Permutation irgendwie von 30.000 am Ende auf 2.000 vielleicht oder 1.000. Und damit kann die KI viel besser arbeiten. Und das haben wir halt getestet und gemerkt, okay, this is the way to go. Und wenn man es so macht, wie es eigentlich im Account empfohlen ist, landet man im Nirvana nie zu lösen des Optimierungsproblems.
Okay, super spannend. Ich habe gelernt, die KI, die macht vieles richtig, die Kampagnentypen und Kampagnenerweiterungen, wie beispielsweise AI Max for Search, sind sinnvoll, wenn man sie richtig einsetzt. Ich glaube, das ist so die Key Message auch, ne? Richtig einsetzen, wenn man die Kampagnen richtig strukturiert, richtig segmentiert, dann kann die KI nicht komplett frei laufen lassen. Sie kann einem aber helfen, Beispiele, die du genannt hast, auch bei der Keyword-Recherche oder Wettbewerbsanalyse. Aber es ist nicht so, dass die KI uns morgen den Job wegnimmt und alles auf den grünen Knopfdruck hin funktioniert. Hat wieder wahnsinnig viel Spaß gemacht. Vielen Dank für deinen Input, für alles, was du heute mitgebracht hast. Wir sehen uns bald wieder. Wir haben uns ja dafür entschieden, ein Quarterly Update, ich nenne es mal Quarterly Update, zu machen zum Thema SEA. Von daher freue ich mich auf die nächste Folge mit dir.
Ja, war wieder ein großes Vergnügen für mich und Toll, dass du mein Gelaber so aushältst.
Interessantes Gelaber. Bis zum nächsten Mal.
Danke dir.